Ja, dann möchte ich euch alle auch herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst heute. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und vielen Dank nochmal für das schöne Chorlied, das einen auch wieder auf Händen getragen hat. Und da geht es einem richtig gut. Und ich möchte zu Beginn, wie immer, nochmal beten. Wir können sitzen bleiben. Herr Jesus, wir brauchen dich. Und es ist immer wieder das größte Anliegen, dass du im Mittelpunkt stehst und dass du uns trägst und auch heute durch deine Gedanken uns veränderst, durch dein Wort uns veränderst, Herr Jesus, bitte tu es heute und lass es einfach das Wort in unsere Herzen fallen und lass es wirklich dieses ewige Leben und diese Lebendigkeit einfach in uns auch erwecken. Zu einem Wunder einfach, was du wirkst, Herr Jesus. Wir danken dir, dass wir dich haben, dass wir auf dich sehen dürfen. Und segne jeden, der heute da ist. Wir preisen dich. Amen. Ich möchte mich auch nochmal bedanken, dass ich dabei sein durfte bei der Beerdigung von der Elisabeth Schunn. Und für jeden, der da war, es war einfach ein Zeugnis und es war ein Geschenk, es zu erleben. Aus ihrem Lebensbild hat uns der Micha einiges gesagt. Und wenn wir heute die Predigt auch hören, dürfen wir das immer im Hinterkopf haben. Wir haben und hatten Glaubenszeugnisse, Menschen, die den Glauben gelebt haben, in unserer Mitte. Und wir haben deren Zeugnis erlebt. Und wir konnten ein Teil vielleicht dabei sein. Und das ist was Wunderbares, wenn man dann erkennt, am Ende eines Lebens, leider erfährt man dann oft erst bei einer Beerdigung über die Tiefe eines Glaubenslebens eines unserer Glaubensgeschwister, so auch bei der Elisabeth. Ich möchte heute auf Abraham den Blick wenden. Abraham als der Glaubensmann. Ich habe vor langer Zeit einige Geschehnisse aus seinem Leben hier schon weitergegeben in Predigten. Jetzt greife ich das Ganze wieder auf. Und bisher ging es vielleicht im Schwerpunkt mehr um den Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat und Gott im Mittelpunkt. Und was hat Gott gewirkt? Und heute wollen wir den Blick auf Abraham und seinen Glauben richten. Auf sein völliges Gottvertrauen. Und die Frage, die ich uns stellen will vor Beginn ist, war dieser Glaube bei Abraham von Anfang an da? Hat er diesen Glauben schon immer gehabt, in die Wiege gelegt bekommen, geschenkt, zack, hier ist der Glaube? Oder hat sich dieser Glaube Abrahams auch entwickelt? Ist er gereift? Zunächst mal, bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich ein paar Glaubensstationen aus seinem Leben nochmal in Erinnerung rufen. Zunächst mal wurde ja Abraham auch herausgerufen, zusammen mit seinem Vater Terach aus dem Land Ur in Chaldea, wurde er herausgerufen nach Haran und ist seinem Vater da gefolgt. Und in Haran stirbt dann sein Vater und dann kriegt er den Ruf Gottes. Dann hört er den Ruf Gottes und das ist immer das, womit unser aller Glaubensleben anfängt, mit einem Ruf heraus, dem Ruf von Gott. Und dann kommt es zur Umkehr in unserem Leben. Raus aus der Familie, in dem Fall hat er ihn gerufen, raus aus der Verwandtschaft, aus der götzendienerischen, hinein in eine Vertrauensbeziehung mit Gott, mit dem lebendigen Gott. Er musste erkennen, dass er Sünder ist. Auch er musste umkehren, auch er hat einen Start gehabt, ja, wo er eine Bekehrung und eine Wiedergeburt erlebt hat. Und dann fing das Glaubensleben an, dann fingen die Glaubenserfahrungen an eines Abrahams. Und Glaubenswege sind eben göttliche Wege. Und in diesem Glaubensleben können wir nur bestehen, wenn wir treu und wachsam immer an unserem Herrn festhalten. Und wir haben im Hebräerbrief, Kapitel 12, haben wir diesen Vers, der uns auch darauf hinweist, es lenkt uns vieles ab von unserem Glauben, vieles will uns gefangen nehmen. Und da heißt es wieder, hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hinschauen auf ihn, das ist so der Schlüssel des Glaubensmannes, der Glaubensschwester. Und immer wieder kommt es aber in diesem Glaubensleben auch zu Bedrängnissen. Wir gehen durch Tiefen, wir gehen durch Täler. Auch das gehört irgendwie dazu. Und wir merken dann, Gott will unseren Glauben prüfen. Er stellt ihn auf den Prüfstand. Und im 1. Petrus lesen wir dazu im Kapitel 1 folgende Verse. Da ermutigt Petrus seine Glaubensgeschwister, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesus Christus. Und solche Glaubenserfahrungen finden wir immer wieder bei Abraham, in Abrahams Leben. Und auch Abraham, ich will es vorwegnehmen, ist nicht immer diesen ganz geraden Weg gegangen, sondern auch er ist gefallen. Und das macht ihn mir wieder so sympathisch und nahbar, weil er ist da einer von uns. Ja, auch wir gehen vielleicht manchmal auf Abwege, aber jetzt kommt der Schlüssel, er ist immer wieder auf den Weg Gottes zurückgekehrt. Und das war eines seiner Geheimnisse. Und ich möchte ein paar Beispiele nennen aus seinen Glaubensstationen. Wir wissen, es kam eine Hungersnot ins Land Kanaan. Und was macht Abraham, nachdem ihn Gott dorthin berufen hat? Er überlegt menschlich, nachvollziehbar, logisch, aber, sage ich mal, auch ohne Gott zu fragen, in Ägypten, da gibt es den Nil, das Nildelta, und da ist alles fruchtbar. Kanaan, Hungersnot, dort alles fruchtbar, lass uns nach Ägypten gehen, dort wird alles gut. Es war aber nicht so Gottes Wille und Ruf. Und siehe da, er geht nach Ägypten, ohne sich die Konsequenzen zu überlegen, was passiert. Er merkt, dort ist ein Pharao, ein Alleinherrscher, der ein Harem hat und der einen Blick auf schöne Frauen richtet, unter anderem auch die Sarah. Und dann gibt er eine Halbwahrheit und damit eine Lüge, die Sarah als seine Schwester aus. Und was passiert? Die Sarah wird ins Harem mit reingenommen, und hätte Gott nicht eingegriffen in diesem Moment, dann wäre der ganze Segen, die ganze Verheißung, die Abraham gegolten hat, wäre mit einem Schlag ausgelöscht dahin, vorbei, alles vorbei. Unser Glaubensmann, auf dem in der Linie nachher auch Christus nachfolgt, alles kaputt. Aber Gott griff ein, Gott sei Dank. Und so, wie Abraham hier korrigiert werden musste, manchmal machen wir in unserer Glaubensschule Dinge noch ein zweites Mal falsch. Und Abraham in Kapitel 20 des 1. Mose, könnt ihr das dann nochmal nachlesen, war dann wieder im Land und war dort bei Abimelech. Und auch da macht er wieder den gleichen Fehler, sagt wieder, die Sarah ist seine Schwester. Und wieder soll die Sarah fast verheiratet werden. Und auch hier muss Gott wieder eingreifen. Manchmal müssen wir Wege zweimal falsch machen und dann müssen wir nachsitzen. Dann kommt die Wiederholung, so wie man eine Klassenstufe manchmal wiederholen muss, wenn man nicht gut genug war. So auch in der Glaubensschule Gottes. Was konnte Abraham von Anfang an lernen? Er konnte lernen, dass es nicht immer unser Verstand ist, der uns überall die Lösung bringt, sondern unser menschlicher Verstand, unsere Intelligenz, die unterliegt trotzdem auch der gefallenen Schöpfung. Und wir brauchen einfach Vertrauen auf Gott, wir brauchen ihn. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen, Sprüche 3, Verse 5 und 6. Wie ist es bei uns, wenn wir Mangel leiden, wenn wir durch Täler gehen, wenn wir Probleme haben? Wie gehen wir damit um? Gehen wir in die enge Gemeinschaft, Beziehung mit Gott dann besonders? Suchen wir dann seine Wege, seine Führung? Vorhin in dem Lied, er nimmt uns an seine Hand. Oder machen wir Eigenes? Die größte Prüfung Abrahams. Wir lesen den heutigen Text aus 1. Mose 22. Ich habe ihn praktisch euch wieder auch projiziert. Problematik ist immer, dass ich es ganz hoch bringe, den Text. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich lese es euch vor, 1. Mose 22. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel, und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak, und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham! Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Soweit unser Bibeltext. Ich habe ihn wieder in drei Schritte eingeteilt. Abrahams schwerste Prüfung, die Verse 1 bis 3. Dann Abrahams kompromissloser Gehorsam, die Verse 4 bis 11. Und der dritte Abschnitt, Gott bestätigt Abrahams Glauben, Echtheit, die Verse 12 bis 14. Wenn wir so diesen ersten Vers lesen, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm. Hier steht das Wort Prüfung, was ich von der Übersetzung her als das Beste halte. Es gibt Übersetzungen, die sagen hier versuchte Gott. Da werden wir gleich drauf kommen, warum diese Übersetzung nicht so glücklich ist. Gott prüfte den Abraham. Es war eine Glaubensprüfung. die es so wahrscheinlich bisher nicht gegeben hat. Sein Sohn, auf den er so lange gewartet hatte, und immer wieder, Jahr um Jahr, wurde ihm verheißen, du wirst Nachkommen haben wie Sterne am Himmel, aber er sah nichts, da war nichts da, da war kein Nachkomme. Und er hat doch so viele Jahre gewartet und jetzt war er alt geworden, eigentlich schon erstorben, sagt die Bibel, sein Leib. Und dann kommt endlich dieser Nachkomme und dann sagt Gott, bringe diesen, deinen Nachkommen als Opfer dar. Verstehen wir die Welt nicht mehr. Das kapieren wir nicht menschlich, was da abgelaufen ist. Und die Frage ist wirklich, was wollte Gott damit bezwecken? Was wollte Gott mit Abraham? Was hatte Gott mit Abraham vor? Ich möchte ein paar Verse aus dem Jakobusbrief mit uns lesen, wo Jakobus sagt, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Standhaftigkeit bewirkt, die Standhaftigkeit aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und ganz seid und es euch an nichts mangelt. Das ist die eine Seite. Die Bewährung wirkt Standhaftigkeit und Standhaftigkeit kann man dann wieder und Bewährung kann man zusammenfassen mit dem Begriff Reife. Wir werden zur Reife geführt, wenn wir uns bewähren im Glauben. Und jetzt kommt die Gegenseite. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ein Mann mit geteilten Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Dieses Meereswogenbild ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, weil ich selber erlebt habe, am eigenen Leibe. Ich war im Urlaub und ich liebe einfach das Meer, wenn es wild ist. Wenn die Wellen so richtig schön, zack, so sich auftürmen, Meter hoch und dann beobachte ich auch immer das Meer. Und ich habe schon auch viele schlechte Erfahrungen damit gemacht, aber Gott hat mich immer beschützt. Und dann habe ich so die Wellen wieder beobachtet, das Meer, und an dem Tag war es sehr, sehr stürmisch. Die Wellen, die ersten 50, 60, 70 Meter sind gebrochen mit einer Kraft und ich, blauäugig wie ich war, dann denke ich, so, jetzt schwimmst du einfach mal, weil ich weiß, wenn du durch die Wellen schwimmst, dann kommt irgendwann der Punkt, da gibt es die Brechlinie der Wellen und wenn du hinter diese Brechlinie kommst, dann ist das Meer relativ ruhig, da haben die Wellen noch nicht diese Kraft, da schmeißen sie dich noch nicht um. Und dann war ich aber sehr, sehr wankelmütig, weil ich habe dann so die Wellen beobachtet und hatte so Angst so innerlich vor den Wellen. Und dann bin ich mit meinem Brettchen, bin ich so ein bisschen rausgeschwommen, habe gemerkt, schon die ersten paar Meter, die haben mir so viel Kraft genommen und die Wellen hatten dann wieder Kraft. Und ich bin einfach nicht zielstrebig nach draußen geschwommen, sondern so halblebig halt. Einfach mal, jetzt schwimmst du mal los, mal schauen, was passiert. Und nach wenigen Minuten, vielleicht schon Sekunden, hatte ich alle meine Kraft verbraucht und war immer noch mitten in diesen Wellen, die hin und her geworfen wurden und mich hin und her geworfen haben. Und dann habe ich gemerkt, zack, wieder raus, das war's jetzt. Habe mich an den Strand gelegt, ausgeruht, habe gedacht, okay, meine Lektion gelernt. Und dann habe ich so diese Rettungsschwimmer beobachtet, was machen die? Die wissen genau, aha, jetzt muss ich auf dem schnellsten und direktesten Weg, zack, durch die Brandung durch die Wellen durch, tauchen und hinter die Brechlinie. Und das muss ein ganz zielstrebiger Weg sein. Und dann habe ich gesehen, wie die das machen, einen Punkt anvisiert und dann raus. Und dann waren sie draußen und dann haben sie es geschafft. Und, Und das war mir dann so ein richtiges Bild für diese Bibelstelle auch, wenn wir einfach so haltlos irgendwo in diesem Leben hier hin und her uns werfen lassen von jeder Strömung, dann werden wir diesen Glaubensweg, diese Glaubensreife und Standhaftigkeit nicht erreichen. Wir brauchen ein klares Ziel vor Augen, unseren Anfänger, Vollender des Glaubens, auf den wir blicken, damit unser Glaube dann in diesen Schwierigkeiten, in diesen Wellen in der Brandung geprüft wird, erprobt wird und wir dann aber auch bestehen und da durchkommen. Das war die eine Lektion, die ich lernen durfte. Und jetzt noch, Entschuldigung, ich habe euch das Bild natürlich vorweggenommen, das hättet ihr vor Augen haben sollen, aber es durfte ihr jetzt noch kurz genießen. Und jetzt möchte ich auf die Frage noch überblenden, weil wir vorhin gesagt haben, Gott versucht uns Gott. Und auch dazu hat Jakobus eine Antwort. In Vers 12 im Kapitel 1 sagt er, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also wir lesen hier eindeutig aus diesen Versen heraus, Gott versucht nicht. Warum versucht Gott nicht? Gott ist heilig, er ist rein, er ist sündlos. Und deswegen liegt es ihm fern. Er kann nichts, von ihm geht nichts Böses aus. Er will nichts Böses tun. Ja? Aber Gott, das muss man dann auch wieder wissen, Gott lässt es manchmal zu, dass der Satan, so wie bei einem Hiob, dass der plötzlich eine gewisse Macht, Gewalt kriegt, um uns zu versuchen. Und dann ist die Frage aber, dann haben wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Und der Jakobus, der gebraucht hier ein Bild der Geburt, ja, wo er dann sagt, und wenn wir vor dieser Entscheidung stehen jetzt, bleiben wir standhaft, folgen wir dem Herrn nach oder lassen wir uns von der Begierde locken, gehen wir auf die Begierde ein, lassen wir uns da gehen, begeben wir uns da rein und gehen dieser Begierde nach und sagen, okay, einmal kann ja nichts schaden. Und was passiert? Diese Begierde zieht uns dann mit und wir entscheiden uns dann für den Weg nicht mit dem Herrn, sondern wir entscheiden uns, unseren Begierden nachzugehen. Und dann wird die Sünde geboren und wir fallen. Ja. Aber Gott selber versucht uns nicht und er kann auch nicht selber versucht werden zum Bösen. Ich möchte wieder zurückblenden zu Abraham. Das kommt später. Wie ging es weiter mit Abraham? Worin bestand Abrahams schwerste Prüfung? Wir haben es gelesen. Er muss seinen einzigen Sohn, und dieses einzig wird er dreimal im Text wiederholt, er steht vor dieser Weggabelung, gibt er der Begierde nach zu sagen, ich gehe jetzt nicht auf das, was Gott gesagt hat, ein. Ich opfere doch nicht meinen Sohn, bin doch nicht blöd. Den hat mir doch Gott geschenkt. Warum soll ich ihn opfern? Das kann doch gar nicht Gottes Wille sein, auch wenn es Gott doch eindeutig gesagt hat. Vor dieser Entscheidung stand Abraham, oder bin ich gehorsam? Der andere Weg. Aber was bedeutet dieser Gehorsamsweg? Ich gehe erstmal Holz hacken, ich muss Aufwände machen, ich muss eine 85 Kilometer lange Reise unternehmen zum Berg Moria und das mit meinem Sohn. Und was wird er sagen? Wird er Verständnis dafür? Was soll ich meinem Sohn sagen? Vor dieser Entscheidung stand Abraham. Und was so erstaunlich ist für mich, Abraham ging diesen Weg, und zwar da, wo wir sagen, vielleicht manchmal, wenn wir so einen Auftrag vielleicht kriegen, wir kriegen nicht so einen Auftrag, aber schwierige Aufträge haben in unserem Leben, dann würden wir am liebsten morgens die Decke über den Kopf ziehen, im Bett liegen bleiben und sagen, okay, heute bleibe ich hier, mach nichts, alles ist mir zu viel. Was macht Abraham? Voller Aktivität geht er Holz hacken, packt alle sieben Sachen, holt seine Knechte und dann los. Dann geht er los und geht diesen Weg des Gehorsams und macht das wirklich, was Gott gesagt hat. Und das ist wirklich, ich finde es erstaunlich. Für uns stellt sich dann immer die Frage, wie gehen wir in so einem Moment um mit diesen Umständen? Zweifeln wir in dem Moment an Gott? Ja? Was ist unsere Reaktion dann? Wie bewältigen wir Krisen? Da kommen Katastrophen im Leben, die uns Angst machen, die über unser Vermögen gehen, vermeintlich, wie wir es einschätzen würden. Das schaffen wir nicht, das kriegen wir nicht hin. Gott sagt, wir schaffen das gemeinsam. Und jetzt wieder diese spannende Frage, glaubst du das? Ich habe mal dieses Bild gehabt, wir haben einen promovierten Physiker unter uns, aber das jetzt nur nebenbei, der weiß bestimmt, der kennt das Gesetz des Pendels. Das Gesetz des Pendels, sage ich mal, ich vereinfache es jetzt mal, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, nee, ist ein anderes Gesetz, aber das Pendel startet an einem Punkt, ja, und wenn wir mal vernachlässigen, dass es ja auch Luftwiderstand und solche Dinge gibt, das Pendel fängt an zu schwingen, und wenn es keine Luftreibung gäbe, würde das Pendel immer wieder genau an diesen Punkt zurückkehren, wo es losgependelt ist. Ja. Und dann fragt der Professor in der Klasse die Schüler, glaubt ihr an das Gesetz des Pendels? Glaubt ihr, dass das Pendel immer wieder daran zurückkehrt? Schüler, alle, kein Problem, natürlich glauben wir das. Ist doch logisch. Und dann geht der Professor einen Schritt weiter und dann sagt er, so, Michael, jetzt setzt du dich mal, hier ist eine Frau, aber Michael, setz dich mal auf den Stuhl, wir schrauben eine Tonne Gewicht an das Pendel und wir lassen das Gewicht jetzt direkt, wenn du sitzt, hinter dir ist eine Wand, du kannst nicht weg nach hinten ausweichen. Und jetzt lassen wir das Pendel direkt von deiner Nasenspitze aus lospendeln. Pendelt, man sieht es, wo es wegpendelt, noch nicht so schlimm, und dann kommt es zurück, bleibt der Michael sitzen, oder? Das ist die spannende Frage, ja. Und das ist Glaubensprüfung. Wenn ich glaube, das Gesetz des Pendels ist richtig, dann bleibe ich sitzen. Weil Gott hat es mir versprochen, dass das Gewicht wird mir nicht das Gesicht zertrümmern, sondern das Gewicht wird genau wieder an der Nasenspitze stehen bleiben und es wird dem Michael nichts tun. So viel zu der Art und Weise, wie wir manche Glaubensprüfung einfach auch praktisch durchleben müssen. Und um das nochmal vom Abraham her ein bisschen zusammenzufassen, wir merken bei Abraham im Besonderen seine Entschlossenheit. Er ist fest entschlossen und das merkt man zum Beispiel daran, dass er dann wirklich nicht nur alles schnappt und auch den Isaak mitnimmt, sondern er schließt alles aus, was ihn irgendwie daran hindern könnte, Gottes Wort und Gottes Befehl zu verhindern. So schickt er zum Beispiel ab einem gewissen Punkt, wo er sieht, jetzt ist der Berg Moria in nächster Nähe, sie waren schon 2 Tage unterwegs, schickt er die Knechte und sagt, ihr bleibt jetzt hier, Jetzt, ab diesem Punkt, gehen wir alleine weiter, Isaac und ich. Hätte er auch sagen können, ich nehme die Knechte mit, was wäre die Gefahr? Die Knechte wollen ihn daran hindern, dass er den Isaac darbringt. Ja. Da merkt man diese Echtheit von Abrahams Glauben. Sein Motiv war rein, er wollte Gott gehorsam sein. Er hat die Knechte weggeschickt. Und man erkennt es an einer anderen Stelle nochmal, er nimmt das Messer und das Feuer an sich, ja, das Messer, und legt dem Isaak das Holz auf, wie es 2000 Jahre später der Vater mit seinem Sohn Jesus Christus gemacht hat, der ihm das Kreuz tragen ließ. Wir sehen, welche Entschlossenheit hat ein Abraham gehabt, Gott gläubig zu sein, Gottes Wort auch umzusetzen. Wie machen wir es gerne in solchen Phasen? Wir belehren Gott in dem Moment, warum das nicht der richtige Weg sein kann. Wir wollen es Gott sagen, was der richtige Weg ist. Zweitens, wir bewerten und wir richten Gott. Wir sagen, wie kann das ein liebender Gott sein, der sowas von mir verlangt? Das kann nicht sein. Und das Dritte ist, wir ignorieren einfach Gott. Wir gehen gar nicht ein auf seinen Willen, seinen Wunsch. Die Frage, die sich uns natürlich stellt, ist, legt Gott uns denn Lasten auf, die wir nicht tragen können? Dazu sagt Paulus etwas im Korintherbrief, wir kennen wahrscheinlich diese Stelle, es hat euch in Kapitel 10, Vers 13, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Gott verspricht es uns. Und Gott gibt uns sogar noch viele Glaubensvorbilder in der Schrift, die das Ganze uns schon vorgelebt haben. Da war ein Noah, der hatte den Auftrag, mitten in der Wüste eine Arche zu bauen und wurde von den Menschen ausgelacht. Und später kam die Flut und er war gerettet. Da war ein Josef, der von den Brüdern verraten wurde, verschleppt, verkauft wurde, in Gefangenschaft kam, in Sklaverei kam und er sollte Gott treu bleiben, in diesem Gefängnis sitzend. Und wo landete er? Er wurde der Zweithöchste im Lande Ägypten. Da war ein Mose, der sollte sich dem Pharao widersetzen und später führte er das Volk in die Freiheit, das Volk Israel. Und so hat die Bibel uns viele Vorbilder hinterlassen, die uns dieses vorgelebt haben, die schwere Lasten hatten, aber Gott hat ihnen geschenkt, die Lasten zu tragen. Ich möchte ein Zeugnis lesen eines Menschen, der eine schwere Operation vor sich hatte. Eben hat noch der Anästhesist an meinem Bett gesessen. Er sprach mit mir über die morgige Operation. Ihm konnte ich ganz vertrauen. Er sprach so ruhig und war seiner Sache sicher. Als er gegangen war, lag ich noch einige Zeit wach. Ich wollte beten und konnte nicht. Jetzt erst merkte ich, wie schwierig beten sein kann. Ich wollte alles in die Hände Gottes legen, aber die Worte, dein Wille geschehe, gingen einfach nicht über meine Lippen. Wie wenn Gott keinen guten Ausgang der Operation wollte. Ich konnte es ihm einfach nicht überlassen, dass sein Wille geschehe. Ich wusste genau, was gut und richtig ist. Schließlich war ich das auch meiner Frau und meinen vier kleinen Kindern daheim schuldig. Wie sollte ich da Gott den Ausgang der Operation überlassen können? So lag ich lange Zeit wach, während es draußen dunkel wurde. Wenn ich dem Arzt, der vorher so freundlich in meinem Bett saß, die Entscheidung hätte überlassen können müssen, so wäre mir das ganz leicht gefallen. Von ihm wusste ich es, dass er nur das Beste für mich wollte. Er hatte mir doch in die Augen gesehen, Es brauchte nicht viel Worte. Ihm würde ich blind vertrauen. Aber Gott, wie sollte ich ihm vertrauen können? Ich sah ihn doch nicht. Und wie soll ich wissen können, wo er mit mir hinaus will? Über diesen Gedanken erschrak ich. Erst jetzt, in der Nacht, vor der Operation, merkte ich, wie der Unglaube in mir das Bild von Gott krass verzerrte und verdunkelte. Ist er uns wirklich wie eine unheimliche Gestalt, der wir nachts nicht über den Weg trauen? Mir war es unbegreiflich, dass ich eher zu einem Menschen Vertrauen fasste, obwohl Menschen doch irren und Böses zufügen können. Warum fiel es mir so schwer, meinem himmlischen Vater zu vertrauen, der nur Gedanken der Liebe für mich hat? Und dann kommt die wunderbare Erkenntnis, da möchte ich euch teilhaben lassen, da wurde mir plötzlich bewusst, dass Gott uns sein Innerstes enthüllt hat, als er seinen Sohn am Kreuz sterben ließ. Da kann ich seine ganze Liebe sehen, jetzt ist es für jeden ganz klar, zu erkennen, dass er lieber seinen Sohn opfert, als mich meine verdiente Strafe ertragen lässt. So wichtig bin ich ihm, einen größeren Beweis von Liebe als dieses Opfer gibt es nirgendwo. An diesem Abend vor der großen Operation schlief ich dann doch ohne Angst ein. Dein Wille geschehe, betete ich froh, ohne Bangen. Gott war mir keine dunkle und undurchsichtige Gestalt mehr. Er hat mich lieb und will nur das Beste. Das steht fest, ihm kann man vertrauen, mehr als man Menschen trauen kann. Soweit dieses Lebenszeugnis. Ein Abraham, was war der Beweggrund für ihn, dass er tatsächlich diesen Entschluss hatte, seinen Sohn zu töten? Das sagt uns Hebräerbrief. Durch Glauben, Hebräer 11, Vers 17, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde. Also, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Er glaubte so fest an diese Verheißung und an diesen lebendigen Gott, er kann sogar seinen toten Sohn, nachdem er ihn tatsächlich als Opfer dargebracht hat, dahin, kann er ihn wieder auferwecken. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen. In dem Gespräch Abraham mit Isaak, als sie sehr lange unterwegs sind, und es war mir auch nochmal so eine Hilfe für mein Leben, da merken wir erstmal diese innige Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn, keine Spannung, keine Aggression oder so. Sie gehen und sie schweigen sehr lange. Man hört nichts, dass sie reden oder so, man überliefert nichts. Und in diesem Schweigen, denke ich, da steckt sicherlich auch Gottvertrauen, Gebet in der Stille, was auch immer drin, von beiden, von Isaak, von Abraham. Und dann kommt aber doch ein Punkt, wo es aus dem Isaak rausbricht. Papa, wir haben alles, was wir brauchen, Holz, Feuer, aber wir haben kein Opfer. Wo ist das Opfer? Und dann, wenn wir in dieser Situation wären, wie würden wir reagieren? Und es kommt vielleicht oft in unserem Leben vor, dass wir gefragt werden. Und dann will man von uns eine Antwort haben. Und dann sind wir in der Klemme. Sind wir jetzt ehrlich? Sagen wir jetzt gar nichts, schweigen wir? Oder sagen wir eine Halbwahrheit? Wir könnten sagen, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo das Opfer ist. Das wäre gelogen. Das wäre eine Lüge. Wir könnten aber auch die Wahrheit auspacken, prüfarm. Isaak, du bist das Opfer, du wirst jetzt gleich sterben. Und dann wäre vielleicht alles auch im Vorfeld aus gewesen, dann hätte vielleicht der Isaak, der hätte es nicht Ich weiß es nicht, wie er reagiert hätte. Das waren die zwei Möglichkeiten, aber dann gab es noch eine dritte Möglichkeit und die hat Abraham sich von oben schenken lassen. Und er hat den Blick auf Gott gerichtet und hat gesagt, ich muss nicht alle Fragen selber beantworten. Der Herr wird uns ein Opfer schenken. Der Herr, schaut doch auf ihn. Und das ist eine göttliche Diplomatie. Der Winston Churchill hat gesagt, ein wahrer Diplomat ist ein Mann, der zweimal nachdenkt, bevor er nichts sagt. Und das ist eine menschliche Diplomatie. Manchmal ist wirklich besser, nichts zu sagen, habe ich auch gelernt. Aber in dem Fall hat Abraham einfach das gesagt, was Gottes Wille war und was Gott wollte. Und er hat auf Gott hingewiesen, hat gesagt, Gott weiß es, Gott wird dafür sorgen. Und das ist ein Satz, der uns nicht mehr aus dem Kopf gehen darf. Gott wird dafür sorgen, er wird dafür sorgen. Als wir auf der Beerdigung von der Elisabeth waren, wurde als Eingangslied das Lied von Paul Gerhardt gespielt, Befiehl du deine Wege. Ein wunderbares Lied. Und wenn wir dann wissen, dass ein Paul Gerhardt 5 Kinder hatte, von denen 4 verstorben sind, und nur ein Kind ist ihm geblieben, dann kriegt dieser Text nochmal ganz anderes Gewicht. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll's wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbst eigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir's nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht, dein Werk kann niemand hindern, deine Arbeit darf nicht ruhen, wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Hoff, o du arme Seele, hoff nur und sei unverzagt, Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken. Erwarte nur die Zeit, so wirst du schon erblicken die Sonne der schönsten Freude. Unter diesem Aspekt kriegt das Lied wirklich ein besonderes Gewicht. Jetzt kam der Wendepunkt. Jetzt war Abraham mit dem Isaak an dem Punkt, wo er auspacken musste. Er hat den Altar aufgebaut, er hat das Holz aufgeschichtet und jetzt kam es auf den Tisch. Das Opfer nimmt den Isaak, seinen Sohn, legt ihn auf den Altar, packt das Messer aus und nachdem er ihn gefesselt hatte, dann hebt er das Messer an und setzt wirklich an und ist voller Entschlusskraft. Gott hat es gesagt, ich möchte es tun. Ich denke, wir können es menschlich nie verstehen. Aber ein Abraham war so entschlossen und setzt an wirklich zu diesem Stoß. Und in dem Moment, ich weiß nicht, was ist in diesem Isaak los gewesen, was hat er gedacht? Waren ihm die Augen verbunden? Hat er gewusst, was jetzt passiert? Auf jeden Fall, und Abraham steht da, was ging in ihm vor in dem Moment? Seinen Sohn zu schlachten. Diese Situation vor Augen, ja, muss man sehen. Und dann kommt der erlösende Schrei. Halt! Tu es nicht! Lege deine Hand nicht an den Knaben. Und ich glaube, in dem Moment wirklich, das war die Erlösung für den Abraham, für den Isaak. Es war für die beiden plötzlich von einer Situation alles aus, alles kaputt, alles tot. Plötzlich ging die Sonne auf. Und was immer wieder schön ist in der Bibel, Immer diese kleinen Worte, da erhob Abraham seine Augen und schaute, und das bleibt uns dann auch immer wieder ein Punkt, im Moment noch in dieser Situation der Spannung, ich muss meinen Sohn schlachten und jetzt hält mich der Engel des Herrn ab davon, von dieser Tat, und jetzt der erste Blick nach oben, hebe deine Augen auf zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe ist der Herr. Und dann sieht er in der Ferne diesen Widder. Und dann sieht er und kriegt das Prinzip der Stellvertretung. Erstmalig so in der Bibel wird deutlich, der Widder, die Stellvertretung, der Widder wird das Opfer werden. Und mein Sohn wird verschont. Gott wollte sehen, wie Abraham wirklich entschlossen ist, diesen Schritt für Gott zu tun und diesem Gehorsam von Gott oder Gottes Wort zu tun, auch wirklich in die Tat umsetzen sollte. Die schwerste Prüfung Abrahams wurde gleichzeitig auch zum größten Glaubenssieg Abrahams. Das ist was Wunderbares. Gott wird dafür sorgen. Abraham lernte seinen liebenden Vater und Gott kennen, der nicht nur in diesem Widder ihm dann ein Opfertier zur Seite stellte, für das er nichts tun brauchte, sondern, nichts ist nicht richtig, aber das er dann nehmen konnte aus der Hecke, wo sich verfangen hatte. Aber noch viel mehr ist ja der Blick in die Zukunft gewesen. Gott wird mal seinen eigenen Sohn an unserer Stelle am Kreuz schlachten. Und das war dieser prophetische Blick, den Abraham letztendlich auch hatte. Gott wird dafür sorgen, dass wir einmal die Sühnung für unsere Sünden haben in Jesus Christus, den der Vater selber am Kreuz nicht verschont hat, wie einen Isaak. Der Isaak musste nicht sterben, aber Jesus Christus musste sterben für uns, für unsere Sünde. Und Gott selber, er war nicht nur entschlossen, ihn sterben zu lassen am Kreuz. Er hat seinen Sohn für uns hingegeben. Er hat ihn geschenkt. Und wir sehen daran einfach, Gott selber hat es getan. Und wenn wir jetzt mal auf Abraham sehen, dann möchte ich noch eins deutlich machen. Die Glaubenserfahrungen sind in der Regel keine Theorieerfahrungen, sondern Gott baut uns persönlich in seinen Glaubensplan mit ein. Er zeigt uns zwar in der Bibel viele Glaubenszeugen, aber er möchte auf der anderen Seite, dass wir daraus lernen und dann selber uns bewähren und selber Glaubensschritte gehen. Und in diesem Moment nimmt er uns mit in seinen Plan hinein und dann werden wir Zeugnis. Und andere blicken auf uns, wie reagieren wir in diesen Situationen. Und dann tut er uns selber mit hinein in diesen Glaubensplan. Und wenn wir ins Fußballstadion gehen, erleben wir es vielleicht 40.000 Trainer, die es besser können wie die 22, die da unten spielen. Ja. Und jeder weiß genau, der hätte das machen müssen, damit der Ball ins Tor geht und der hätte, was weiß ich. Und im Endeffekt, wenn man diese Zuschauer, wenn man einen von ihnen auf den Platz stellen würde, dann würden sie wahrscheinlich kläglich versagen. Und das darf uns einfach auch ein bisschen eine Lehre sein, sind wir nicht die andere beurteilen, was sie richtig oder falsch machen, sondern lassen wir uns selber von Gott gebrauchen in seiner Glaubensschule. Ich möchte nochmal schließen mit einem Liedtext von Philipp Spitta, das für mich diese Begebenheit mit Abraham nochmal auf den Punkt bringt. Nimm hin, was dein ist, Gott, nimm's hin. Ich will mich drum nicht grämen. Was von dir kommt, ist mir Gewinn, dein Geben und dein Nehmen. Ich lege auf dem Brandaltar das Liebste dir zum Opfer dar, ein Stück von meinem Herzen. Es kam von dir und blieb auch dein und soll nun dein auf ewig sein. Hilf du es mir verschmerzen. Ich geb es dir und sage nicht, dass du es mir entrissen, Vom Unmut, der dir widerspricht, lass doch mein Herz nichts wissen. Das Murren, das den Schmerz vergällt, und der, was dein ist, und dir, was dein ist, vorenthält, lass nie ins Herz sich setzen. Was ich dir gab, dafür gib mir ein desto größeres Teil an dir und deinen Gnaden schätzen. Du nahmst es hin, ach Herr, es ist bei dir wohl aufgehoben. Ob schon mein Aug in Tränen fließt, muss ich dich dennoch loben. Das dort ist besser als das hier, und komm, ich armer einst zu dir, es wird mich nie gereuen, dass ich dir's hingab, als du kamst und das, was dein ist, wieder nahmst. O nein, es wird mich freuen. Den Glauben bitt ich nur für mich, solange ich hier muss wallen, der Alte, der alle deine Wege sich von Herzen lässt gefallen, der überall dein Tun dich preist, der alles gut und löblich heißt und traut dir unbeweglich, der still sich in den Schoß dir legt, der was du auflegst, willig trägt, dem nichts ist unerträglich. In diesem Glauben will ich dich, du ewig Treuer, fassen, es soll an deiner Gnade sich mein Herz genügen lassen, in Wohl und Weh, in Lieb und Leid, in Licht und Dunkel, Ruh und Streit, in Fülle und Entbehrung sollst du mein Ein und Alles sein, bis in die Ewigkeit hinein, zur himmlischen Verklärung. Amen.